Die Kirche ist heilig, weil der heilige Gott ihr Urheber ist. Das ist die Antwort des Katechismus der katholischen Kirche auf die Frage der heutigen Sendung. In welchem Sinn ist die Kirche heilig? Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Katechismus-Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Thema Kirche, als wir beispielsweise gefragt haben, was ist denn das Mysterium der Kirche, war im Grunde die Antwort, ja, sie ist eben irdisch und himmlisch zugleich. In ähnlicher Weise versuchen wir heute auch einem der großen vier Attribute der Kirche nach dem Glaubensbekenntnis auf die Spur zu kommen. Ich glaube, die eine heilige katholische und apostolische Kirche. In dieser Sendung heute dazu Annäherungen, Gedanken von Pater Jörg Thiemann, dem Marian-Hiller-Missionar aus Reken, Pfarrer Winfried Abel, dem geistlichen Assistenten am Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz und Pfarrer Dr. Achim Dietrich, der Mann, der sich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und insbesondere der Kirchenkonstitution Lumen Gentium auskennt. Die Kirche ist heilig, weil der heilige Gott ihr Urheber ist. Christus hat sich für sie hingegeben, um sie zu Heiligen und Heiligen zu machen. Der Heilige Geist belebt sie mit der Liebe. In ihr, also der Kirche, ist die Fülle der Heilsmittel vorhanden. Die Heiligkeit ist die Berufung aller ihrer Glieder und das Ziel aller ihrer Tätigkeiten. So kurz und bündig und mit so großen und schönen Worten formuliert ist das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 165, wenn das denn nur immer so leicht wäre und vor allen Dingen so offensichtlich, dass man von dieser Heiligkeit der Kirche manchmal vor lauter Bodenpersonal, wie das immer genannt wird, nicht mehr viel zu sehen ist. Das wussten Christen aller Zeiten und haben dafür stellenweise auch recht scharfe Formulierungen gefunden.
Papst Benedikt der 16., der schreibt in seiner Einführung des Christentums auf der Seite 322, dass wir Dantes grauenvolle Vision verstehen können, der im Wagen der Kirche die babylonische Hure sitzen sah, und dass uns die furchtbaren Worte des Pariser Bischofs Wilhelm de Auvergne begreiflich erscheinen, der meinte, ob der Verwilderung der Kirche müsse jeder, der es sieht, vor Schrecken erstarren. Braut ist das nicht mehr, sondern ein Untier von furchtbarer Ungestalt und Wildheit.
Und das weiß, wie gesagt, die Kirche. Selbst in ihrem Katechismus geht sie darauf ausführlich ein. Im Punkt 827 des Katechismus der katholischen Kirche schreibt sie, während Christus heilig, schuldlos, unbefleckt die Sünde nicht kannte, umfasst die Kirche in ihrem eigenen Schoß Sünder. Die Kirche ist zugleich heilig und stets reinigungsbedürftig. Sie geht so immerfort den Weg der Buße und Erneuerung. Und das ist kein geringeres Dokument als die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums, Lumen Gentium, Kapitel 8. Alle Glieder der Kirche, auch ihre Amtsträger, müssen bekennen, dass sie Sünder sind. In allen wächst zwischen der guten Saat des Evangeliums bis zum Ende der Zeiten auch das Unkraut der Sünde. Die Kirche vereint sündige Menschen, die zwar vom Heil Christi erfasst, aber noch immer erst auf dem Weg zur Heiligkeit sind.
Ecclesia semper reformanda. Da nun die Sündhaftigkeit in der Kirche zu allen Zeiten besteht, darum ist die Kirche immer auch eine, die immer zu reformieren ist. Ecclesia semper reformanda oder Ecclesia semper purificanda. Sie besteht ja nicht nur aus sündigen Menschen, sondern bedingt durch die Sündigkeit ihrer Glieder gibt es in ihr auch Strukturen der Sünde und Schuld. Sie muss immer auf dem Weg der Bekehrung und der Erneuerung bleiben.
Semper reformanda et purificanda. Die Kirche, schreibt der Katechismus der katholischen Kirche, ist heilig, auch wenn sich in ihrer Mitte Sünder befinden, denn sie lebt kein anderes Leben als das der Gnade. Wo die Glieder der Kirche an diesem Leben teilhaben, werden sie geheiligt, Wo sie aber dieses Leben preisgeben, verfallen sie der Sünde und Unordnung. Das aber behindert dann die Strahlkraft der Heiligkeit der Kirche. Darunter leidet sie und tut Buße für diese Sünden. Sie hat dabei aus dem Blute Christi und aus der Gabe des Heiligen Geistes die Gewalt, ihre Söhne und Töchter von der Sündenschuld wieder zu befreien.
Die Kirche hat einen sakramentalen Charakter. Sakrament heißt ja immer, Gott handelt in einem menschlichen Modus. Die Kirche hat einen sakramentalen Charakter. Sie ist das Werkzeug, das Instrument Gottes in der Welt, die Menschen zum Glauben, zur Verbindung mit Christus zu führen. Also die Kirche ist nicht erstmals was für sich und dann gelegentlich geht sie mal so vor die Stadttore und erzählt den einen oder den anderen etwas, sondern zum Wesen der Kirche gehört unablösbar diese Sendung, diese Mission, dass die Menschen im Evangelium leben und dieses Evangelium ausbreiten auf die ganze Welt. Die ganze Welt, alle Menschen sollen das Evangelium erfahren. Das ist die Aufgabe, das ist die Sendung und das macht den sakramentalen Charakter aus. Die Verkündigung, aber dann eben auch die Heilung, die Heiligung durch die Beichte, durch die Eucharistie, durch alle Sakramente. Das ganze Menschsein in der Welt soll geheilt und geheiligt werden und in eine feste Verbindung mit Christus geführt werden. Also die Sakramente sind nicht irgendwelche netten Rituale, die man ja rezipieren kann, die man also abfragen kann oder nicht, sondern gerade die Eucharistie, das, also auf der Grundlage der Taufe ist dann die Eucharistie das Sakrament schlechthin, in dem wir unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus leben können und müssen. Das hat also Lumen Gentium im Prinzip immer wieder, bricht das durch, also wie zentral die Eucharistie, die Heilige Kommunion ist. Unser emeritierter Papst Benedikt, also Josef Ratzinger, hat es auch immer wieder betont, dass unsere Kirchenlehre eine eucharistische Kirchenlehre ist und dass in der Feier der Eucharistie wir unser Kirche sein, unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus, unsere Verbundenheit untereinander, dass wir das in der Eucharistie vollziehen. Es ist also nicht ein dingliches Heilmittel, das wir da empfangen bei der Kommunion, sondern es ist der Vollzug der Teilhabe an Jesus Christus und an dieser Gemeinschaft aus Jesus Christus. Und von daher gewinnt eben die ganze Kirche in allem, was sie tut und macht, wenn es wirklich vom Heiligen Geist ist, ist immer auch sakramental, weil es eben diese Zielrichtung hat auf alle Menschen hin. Also nicht ein Club, nicht eine exklusive Gemeinschaft, die anderen verachtet und nicht beachtet, sondern bei aller starken Rückbindung, die wir immer wieder bei Christus suchen müssen in der Kirche, von dieser Stärkung aus, von den Sakramenten aus, müssen wir immer wieder in die Welt und müssen Zeugnis geben, so schwer das mitunter auch ist.
Wenn der Apostel Paulus an die jungen Gemeinden, die von ihm gegründet waren, Briefe schreibt, dann redet er seine Adressaten mit Heilige oder Geheiligter an. Wenn wir die Briefe weiterlesen, dann haben wir, was vor allem beim Brief an die Korinther zutrifft, nicht den Eindruck, dass er an Heilige schreibt, also an Heilige, bei denen alles schon so perfekt klappt. Vielmehr nennt Paulus Missstände in der Gemeinde. Vor allem ließ die Würdigkeit der Herrenmahlsfeier sehr stark zu wünschen übrig. Seitdem es Kirche gibt, gibt es sie als sündige Kirche. Doch soll ich ihr als Christ den Rücken kehren? Hören wir hier Papst Benedikt den 16. wieder in seiner Einführung ins Christentum. Papst Benedikt der 16. schreibt: Heilig wird die Kirche im Symbolum nicht deshalb genannt, weil ihre Glieder samt und sonders heilige, sündenlose Menschen wären. Dieser Traum, der in allen Jahrhunderten von neuem auftaucht, hat in der wachen Welt unseres Textes keinen Platz. so bewegend er eine Sehnsucht des Menschen ausdrückt, die ihn nicht verlassen kann, bis nicht wirklich ein neuer Himmel und eine neue Erde ihm schenken, was ihm diese Zeit niemals geben wird. Benedikt der 16. zeigt hier deutlich auf, der Traum von einer sündenlosen Menschheit wird zeitlebens eine Illusion und ein Wunschdenken bleiben. Dann zeigt sich in diesem Zitat auch, wir sind unterwegs, wir sind auf Pilgerschaft, wir sind noch nicht am Ziel. Beachtung sollte auch in diesem Wort Benedikts des 16. das Wort Schenken finden. Die Heiligkeit ist immer ein Geschenk Gottes, niemals eine Leistung des Menschen. Es ist nicht die Heiligkeit menschlicher Personen gemeint. Gott schenkt, so Benedikt der 16., seine göttliche Gabe, die Heiligkeit, inmitten der menschlichen Unheiligkeit.
In welchem Sinn ist die Kirche heilig? Die Antwort des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche ist: Die Kirche ist heilig, weil der heilige Gott ihr Urheber ist. Und wenn es dann ebenso ist, wie der Katechismus sagt, dass dort, wo die Glieder an diesem Leben der Gnade und nichts anderes meint, die Heiligkeit der Kirche, dort, wo die Glieder der Kirche an diesem Leben der Gnade teilhaben, werden sie geheiligt. Und wo sie dann aber dieses Leben preisgeben, verfallen sie der Sünde und Unordnung. Das behindert dann die Strahlkraft der Heiligkeit der Kirche. Aber es ist unmissverständlich, die Glieder der Kirche sollen an diesem Leben teilhaben, es dann auch ausstrahlen. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand heilig gesprochen wird, dann ist hier nicht jemand ausgesondert aus der großen Reihe derjenigen, die zur Heiligkeit berufen sind, sondern zur Heiligkeit sind in der Kirche und mit den Gnadenmitteln der Kirche ausnahmslos alle. Und wenn die Kirche gewisse Gläubige heilig spricht, wie der Katechismus das formuliert, dann heißt das nichts anderes als feierlich zu erklären, dass diese Gläubigen die Tugenden heldenhaft geübt und in Treue zur Gnade Gottes gelebt haben. Und wenn die Kirche so etwas feierlich anerkennt, dann will sie damit die Hoffnung der Gläubigen stärken, indem sie ihnen die Heiligen als Vorbilder und Fürsprecher gibt. Die geheime Quelle und das unfehlbare Maß der missionarischen Kraft der Kirche ist ihre Heiligkeit.
Man kann auch hier sagen, auch diese Menschen waren nicht ohne Fehler und Sünden. Auch sie haben in ihrem Leben und in ihrem Glauben eine Entwicklung durchgemacht. Theresia von Avila war es, die sich selbst als die größte Sünderin bezeichnete. Ich glaube jetzt nicht, dass sie das aus lauter Bescheidenheit getan hat. Sie hatte offensichtlich erfahren, dass wir Menschen mit Gott alles und ohne Gott nichts sind. Heilige, das waren Menschen, die ebenfalls immer wieder Umkehr notwendig hatten. Doch sind sie uns gerade in ihrer Menschlichkeit näher gekommen. Die Heiligen haben das Evangelium und den Glauben immer vollkommener verwirklicht. Es tut mir auch ganz gut zu wissen, dass es nicht darauf ankommt, ob ein Mensch in der Tat von der Kirche immer wieder heilig gesprochen wird. Gott hat andere Maßstäbe. Und es gibt viele Menschen, die heilig gelebt haben, auch dann, wenn sie nicht zur Ehre der Altäre erhoben worden sind. Die Kirche spricht Menschen in der Überzeugung heilig, dass diese Menschen bereits das Lebensziel erreicht haben. Sie spricht Menschen heilig, um uns Hoffnung zu geben, um uns Fürsprecher zu schenken. Bei der Taufe wird immer wieder die Allerheiligen Litanei gebetet. Denn ein Mensch tritt ein in die Gemeinschaft der Lebenden, aber auch in die Gemeinschaft der Menschen, die bereits bei Gott leben.
In welchem Sinn ist die Kirche heilig? Das ist die Frage, der wir heute im Katechismus nachgehen. Und in diesen Punkten, ab dem Punkt 823 im Katechismus der katholischen Kirche, also dem großen Katechismus, dem abgekürzt KKK, wird sehr, sehr häufig, fast durchgängig, die Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, des Zweiten Vatikanischen Konzils zitiert. Die Kirche ist schon auf Erden durch eine wahre, wenn auch unvollkommene Heiligkeit ausgezeichnet. Sie muss in ihren Gliedern vollkommene Heiligkeit erst noch erreichen. Wie kann sie das, diese vollkommene Heiligkeit erreichen? Der Katechismus der katholischen Kirche muss auch hier nur Lumen Gentium zitieren, das gesagt hat, mit so vielen und so großen Mitteln zum Heil ausgerüstet sind alle Christgläubigen jedweden Berufs und Standes auf ihrem jeweiligen Weg vom Herrn zu der Vollkommenheit der Heiligkeit berufen, in der Vater selbst vollkommen ist. Lumen Gentium.
Ja, also der dritte Teil ist der Berufung zur Heiligkeit in der Kirche gewidmet. Und zwar eben nicht nur für die Ordensleute, die werden zwar eigens erwähnt und nehmen da auch eine symbolisch herausragende Stellung ein, eine zeichenhafte Lebensform durch die evangelischen Räte. Aber das schließt sich ja direkt an die Laien an. Es hat jeder die Berufung, das, was er von Gott empfängt, wirklich auch als besonderes Talent aufzugreifen und umzusetzen, also den Heiligen Geist wirken zu lassen und eben wirklich bewusst nach Gott zu streben, die Werke Gottes zu tun, sich zu heiligen. Man hat früher, und das ist heute, glaube ich, immer noch so, ja gerne gesagt, so, also wer heilig werden will, der geht ins Kloster. Da hat man wirklich in der Breite eine neue Sicht gewonnen. Heiligung ist überall möglich. Das Kloster hat seine besondere Form und seine besonderen Möglichkeiten, aber es ist eben nicht gedacht, dass die ganze Welt ein Kloster werden soll, sondern der Laie hat wirklich seinen echten Stand und er kann sich auch im Alltag, in der Welt heiligen. Und das ist auch seine Berufung. Also Laie heißt nicht, da ist der Anspruch nicht so hoch und ja, man ist halt dann doch irgendwo in der Welt befangen und doch irgendwo dann in sündigen Verhältnissen, also ist Heiligkeit da gar nicht möglich, man ist nur ein armer Sünder. Ganz so einfach kann man sich das nicht machen. Sicher ist es vielleicht in der Welt manches ist schwieriger. Die Einflüsse, auch die Fliehkräfte sind größer, wobei man denen auch im Kloster nicht einfach entgehen kann. Also Berufung zur Heiligkeit für alle Getauften, das ist also auch eine ganz wichtige Aussage, das macht das Wesen der Kirche aus und eben dann auch die Berufung eines jeden Kirchenmitgliedes. Die Ordensleute als besonderer Stand, der das zeichenhaft vorlebt, auch als Anstoß für die Laien, eben nicht um die Laien zu beschämen, schau, ich lebe so fromm und heilig und du bist halt in der Welt, sondern eben die Priester und die Ordensleute sollen den Laien in der Welt helfen, unter ihren Umständen, mit ihren Möglichkeiten wirklich das Evangelium umzusetzen und zu leben. Der vierte Teil dann eben, da geht es um das Eschatologische, sagen die Theologen, das Endzeitliche. Die Kirche wandert nicht irgendwie im Kreis herum oder durch ein Labyrinth, sondern sie hat ein Ziel. Die Geschichte, die Zeit hat ein Ende und die Kirche strebt diesem Ende zu. Sie geht mit der Menschheit durch die Geschichte. Es wird den jüngsten Tag geben, es wird das Weltgericht geben. Dessen muss sich die Kirche immer bewusst bleiben. Und über die Todesgrenze hinaus gibt es eben schon die Kirche der Vollendeten, aber auch eben die Verstorbenen, bei denen wir nicht wissen, wie ihr Stand ist. Wir feiern jedes Jahr alle Heiligen, aller Seelen, da wird das wunderbar deutlich. Wir haben eine Gemeinschaft der Heiligen im Himmel, die Vollendeten, die uns aber verbunden bleiben über die Todesgrenze hinweg, die für uns Fürsprache einlegen, einerseits, und das ist dann das Thema von aller Seelen, andererseits wir, pilgernde Christen, beten für unsere Verstorbenen, auch hier eine Solidarität, eine Verbundenheit über die Todesgrenze hinweg. Das ist also, dem ist das siebte Kapitel gewidmet und das achte Kapitel dann so als der Höhepunkt und der Abschluss, der feierliche Abschluss dieser Konstitution, dann eine umfangreiche Betrachtung über Maria. Es war ursprünglich einmal gedacht als eigenes Schema über Maria, aber Es ist sehr sinnvoll, Maria und die Kirche auch zusammen zu betrachten. Das ist nicht die einzige mögliche Perspektive, aber eine wichtige. Maria gehört ja zur Kirche. Ihr eignet natürlich eine gewisse Erhabenheit. Sie hat einen gewissen Vorauscharakter, aber eben immer in Verbindung mit allen Gläubigen. Das wird eben sehr umfangreich geschildert, alles, was Maria, die Mutter des Herrn, ausmacht. Ihr einzigartiger Glaube, ihre Berufung, ihre Erwählung, aber auch eben ihr Mitgehen mit Christus, auch im Zweifel oder in der Unklarheit des Glaubens. Sie geht mit unter das Kreuz, sie ist im Pfingstsaal und schließlich wird sie vollendet mit Leib und Seele und ist auch darin ein Vorausbild der Kirche, die eben ja mit all ihren Gliedern, mit allen Menschen, mit allen Getauften vollendet werden soll. Insofern schaut die Kirche auf eine Person, sie schaut immer wieder auf Gott, sie schaut auf Jesus Christus, ihren Gründer, ihr Haupt, aber innerhalb der Kirche, also unter den erlösten Geschöpfen, unter den Gläubigen, schaut sie auch vor allen Dingen auf Maria, die wie eine Mutter für die Kirche ist, eine, die vorausgegangen ist, der die Kirche nachstrebt. Und die Kirche wird beschrieben als marianisch in ihrem Charakter, auf Gott hören, für Gott offen sein, sich von Gott begnaden lassen, Gott in die Welt bringen. Das ist marianisch heute auch für die Kirche. Die Kirche hat die Aufgabe, Gottes Wort heute zu verkünden, Gott heute in die Welt zu bringen, aber indem sie halt auf Gott hört und sich von Gottes Geist erfüllen lässt.
In der heutigen Katechismus-Sendung hörten Sie Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller, Missionar aus Rieken, Pfarrer Winfried Abel, geistlicher Assistent am Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz in Österreich und Pfarrer Dr. Achim Dietrich, Priester der Diözese Speyer, derzeit Pfarrer in Otterberg. Wir bleiben dran am Thema Kirche, an ihrem Mysterium, an ihren großen Kennzeichen. Sie ist eine, sie ist heilig. Sie ist katholisch und apostolisch. Da bleiben wir dran. Darum wird es hier auch weiter im Katechismus gehen. Von dieser Sendung gibt es auf jeden Fall CD und Podcast. Da schauen Sie am besten auf horeb.org, unsere Homepage horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Katechismus wieder mit dabei sind. Und jetzt haben wir so viel über die Heiligkeit der Kirche gesprochen und über die Berufung jeder und jedes Einzelnen mit dem Grund der Heiligkeit der Kirche, nämlich ihrer göttlichen Gründung und vor allen Dingen der Ausstattung mit den Gnadenmitteln an vorderster Front, natürlich die heiligen Sakramente, dass es eben kein Selbstzweck ist, sondern einen ernsten, heilsrelevanten, praktischen Grund hat. Das wird nochmal ganz klar gemacht im Punkt 824 des Katechismus der katholischen Kirche, wo er nochmal sagt, die Kirche wird durch Christus geheiligt, weil sie mit ihm vereint ist. Durch ihn und in ihm wirkt sie auch heiligend. Die Heiligung der Menschen in Christus und die Verherrlichung Gottes sind es, auf die alle anderen Werke der Kirche als auf ihr Ziel hinstreben. In der Kirche ist die ganze Fülle der Heilsmittel vorhanden. In ihr erlangen wir mit der Gnade Gottes die Heiligkeit.
Die Kirche wird nämlich oft nur von außen betrachtet, von ihrer äußeren Gestalt, genauer gesagt von ihrer irdischen Gestalt. Oft ist die Kritik sucht eine Art pharisäische Absatzbewegung. Man setzt sich ab von der Kirche und geht bis zu einer Glaubensverleugnung. Der Glaube kann vielleicht sogar subjektiv noch aufrichtig sein. In Wirklichkeit ist er schon unterhöhlt und bricht in sich zusammen. Es ist immer gefährlich, sich von der Kirche auf diese Weise loszusagen, denn man verlässt den Quell des lebendigen Wassers. Ich sage immer, wenn Leute die Kirche kritisieren oder sagen, ich trete aus der Kirche aus, sie werden doch nicht aufhören, Brot zu essen, nur weil einmal ein Bäcker sie beleidigt oder sich unfair benommen hat. Bedingungslos zur Kirche stehen, heißt allerdings nicht, dass ich alles kindlich bewundern muss. Die Kirche ist natürlich einerseits heilig, auf der anderen Seite auch irdisch und fehlerhaft. Heilig ist sie aber zunächst einmal in ihrem Bräutigam. Jesus Christus ist das Haupt der Kirche. Er ist der Bräutigam der Brautkirche, die er sich wunderbar ausschmückt. In ihm ist sie schon einmal heilig. Das ist schon mal etwas Wichtiges für uns zu wissen, dass sie im Kern eigentlich gesund ist. Heilig ist sie auch in der Mehrzahl ihrer Glieder. Und das ist die Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Wir dürfen also nicht nur, wenn wir von der Kirche sprechen, von der irdischen Kirche sprechen. Wir müssen den ganzen Leib Christi im Blick haben. Und es gibt nur diesen einen Leib, der zum größten Teil verherrlicht im Himmel ist. Und deshalb ist diese Majorität über allen Tadel erhaben. Und wenn wir kritisieren, dann kritisieren wir doch die Minderheit, die hier auf der Erde noch laboriert, zu der wir doch auch gehören. Also ist die Kirche im Wesentlichen durch die Gemeinschaft der Heiligen eine heilige Kirche. Und in den Sakramenten ist sie heilig, weil sie uns das lebenspendende Wasser schenkt, das uns rein wäscht von Schuld, von der Taufe angefangen bis zur Krankensalbung, wo die verloren gegangene Schönheit wiederhergestellt wird. Heilig ist die Kirche im Glauben. Deswegen beten wir ja in jeder heiligen Messe, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und das ist nicht nur die himmlische, das ist auch schon die irdische Kirche, die von der himmlischen genau betrachtet überhaupt nicht getrennt werden kann. Wir sind eine große Gemeinschaft. Bei jeder Eucharistiefeier sind immer Himmel und Erde eine große feiernde Gemeinde. Und die Kirche ist heilig, auch die irdische natürlich, in Gnaden und in Charismen, die ausgegossen werden über ihre Glieder in reichem, manchmal sogar überreichem Maße. Und wir dürfen nie vergessen, die Seele der Kirche ist der Heilige Geist, nicht der Zeitgeist, der Heilige Geist. Deshalb ist es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, die Kirche ist nicht eine Organisation, sondern ein Organismus und im Wesentlichen ein Pfingstereignis. Denn aus Pfingsten ist sie geworden und ein Pfingsten muss es immer wieder und zu allen Zeiten geben, um diese Kirche zu erneuern. Natürlich sind die Glieder der irdischen Kirche Menschen aus Fleisch und Blut. Und was gilt von Menschen aus Fleisch und Blut? Die reich gottesgemäß leben sollen oder leben dürfen? Sagen wir es doch mal ganz ehrlich. Menschen aus Fleisch und Blut sind immer Überforderte. Wir können diese ganze Fülle gar nicht verwirklichen, weil unser Leib noch so an der Erde klebt, so nach unten gezogen wird. Wir kennen doch dieses Hin- und Hergerissensein, diese tiefe Sehnsucht nach Gott und dann diese Schwerfälligkeit unserer Begierden und Leidenschaften, unserer Körperlichkeit und auch unserer Psyche. Und wir sind immer diejenigen, die hier auf der Erde das Maß, das uns von Gott gesetzt ist, nie ganz erfüllen können. Das sind wir und nicht irgendwelche anderen Leute, sondern wir selber gehören zu diesen dazu, die das Maß nicht erfüllen können. Hier gilt also die Regel in Bezug auf die Kritiksucht in der Kirche. Wir dürfen uns nicht aus der Fassung bringen lassen. Nehmen Sie das Wort einmal ganz wörtlich, wie von einer Glühbirne, die von der Fassung genommen nicht mehr leuchten kann. Bleiben wir doch in der Kirche drin, bleiben wir ihr verhaftet, bleiben wir ganz eng an sie gebunden und wir werden leuchten in die Welt hinein. Und es gilt auch, wir dürfen uns vor allem um die Dinge kümmern, die zunächst einmal uns selbst betreffen, bevor wir anfangen, andere zu kritisieren. Und da haben wir eine ganze Menge zu tun. So wie Mutter Teresa einmal einem neugierigen Journalisten, der über die Mängel der Kirche zu Mutter Teresa sprach, sagte, ich glaube, es wäre gut, Sie würden einmal wieder zur Beichte gehen. Paul Claudel, der französische Schriftsteller, gibt uns den guten Rat, und doch wäre es nicht so schwer, sich mit der Menschheit ins Einvernehmen zu setzen. Wir müssten bloß an ihr teilnehmen, mit unserem ganzen Schwergewicht. Und genau das kann man auf die Kirche anwenden. Wir müssten bloß an ihr teilnehmen, mit unserem ganzen Schwergewicht. Dann wären wir sehr schnell auch mit dieser Kirche versöhnt, weil wir dann auch lernten, mit uns versöhnt zu sein.